Ich bin jetzt verbunden mit Christoph Potthoff vom Genetischen Netzwerk. Servus.
Hallo.
Ja. Ich rufe an wegen GenEdit. Das heißt, ihr habt eine Sondernummer oder eine normale Nummer als Sondernummer herausgegeben eures Heftes. Und da wollt ihr unter diesem Genome-Editing, habt ihr euch da ganz besonders der Sache gewidmet. Es bezieht sich auf eine Konferenz in Washington. Da wurde eine entsprechende Resolution bzw. eine Abschlusserklärung verfasst. Und ja, was will ich dazu groß sagen? Zuerst einmal ein paar Fragen stellen, ganz einfach. Das heißt, um was handelt es sich bei diesem Gen-Edding?
Ja, also nach unserer Meinung ist Genome-Edding, Gene-Editing, das ist im Grunde ein Oberbegriff für neue gentechnische Verfahren, mit denen halt Erbgut manipuliert werden kann. Es gibt verschiedene Varianten davon. Die bekannteste oder die am häufigsten zurzeit in den Medien verhandelt wird, ist CRISPR-Cas. Da will ich jetzt nicht auf die Details eingehen. Was wir halt beobachten, ist, dass sich im Grunde im Rahmen der Diskussion um diese Techniken die Fantasien, was alles möglich und nötig ist mit gentechnischen Veränderungen an Erbgut, jetzt mal neuen Wind bekommt.
Das heißt, man geht hin und versucht da in den Genen neue Sachen hineinzuschreiben, sprich zu verändern, praktisch an unserem Erbgut direkt zu manipulieren und nicht irgendwelche Organe auszutauschen, sondern man geht direkt dran.
Genau, also der Hauptunterschied eigentlich vor allen Dingen zu den früheren Verfahren ist, dass wir nicht sogenannte Genkonstrukte in die, also wo halt mehrere Buchstaben oder mehrere größere Bereiche des Gen von Genen eingefügt werden in das Erbgut, wie man das halt von den bisherigen gentechnischen Verfahren kennt, sondern wir schreiben das Genom im Grunde um. Mir persönlich gefällt dieses Bild von Buchstaben und Worten und so weiter nicht, weil das an vielen Stellen der tatsächlichen Realität von Genen und wie die reguliert werden überhaupt nicht entspricht. Aber in manchen Bereichen kann man daran doch ganz gut zeigen, worum es geht. Wenn wir uns das Wort Brot vorstellen, dann würde man in diesem Umschreibemodus, in diesem Editieren praktisch einfach nur das R rausnehmen und das O einsetzen und dann kommt ein Boot raus. Insofern ist es halt ein relativ, das Zauberwort ist Präzision, also es wird halt wirklich auf Buchstabenebene mit Einschränkung jetzt dieses Bild, das Genom oder das Gen umgeschrieben und nicht die gentechnische Veränderung durch das Einfügen von neuen Genen praktisch vollzogen.
Da sind natürlich viele Hoffnungen, das heißt Fantasien mit verknüpft. Ich habe es vorhin gesagt, Organe umpflanzen, das heißt stattdessen gehen wir hier direkt rein. Das heißt, es bezieht sich da ja eher auf uns, sprich auf uns Menschen. Da wird schon bei den Menschen geforscht, sprich bei Embryonen. Warum hat man das nicht bei Tieren gemacht, beziehungsweise Pflanzen oder andersrum ausgedrückt? Bei Pflanzen ist es ja auch so, wenn man da irgendwas genetisch verändert hat und die werden freigesetzt, dann ist es erstmal drin in der Umwelt.
Also tatsächlich werden die Techniken universell eingesetzt, also sowohl bei Pflanzen, bei Tieren, bei Mikroorganismen als auch bei Menschen. Die Diskussion bei Menschen trägt weiter, traditionellerweise muss man sagen. Also es gibt natürlich, muss man auch sagen, dass halt irgendwie Anwendungen von allen möglichen Therapien oder allen möglichen medizinischen Verfahren, die dann irgendwann beim Menschen ankommen, immer dann nochmal unter einem bestimmten besonderen Fokus stehen. Und das ist halt hier auch der Fall. Und diese Konferenz, von der am Anfang schon gesprochen war, von der du schon gesprochen hattest, da ging es halt vorrangig um die Nutzung von diesen Techniken beim Menschen, Man unterscheidet da eben einerseits die Veränderung, die auch dann weitergegeben wird an folgende Generationen, also die sogenannten Keimbahnveränderungen. Und auf der anderen Seite gibt es halt sogenannte somatische Veränderungen. Da werden die Techniken in bestimmten Organen oder in bestimmten Geweben nur angewendet. Das ist dann die somatische Gentherapie.
Wenn man jetzt mal auf den Menschen ansetzt, wer stimmt denn überhaupt sowas zu? Das heißt, das sind ja ganz harte Experimente, die da gemacht werden. Vielleicht Todkranke?
Das habe ich akustisch nicht verstanden. Entschuldigung, kannst du nochmal?
Ja, wenn an Menschen Experimenten gemacht werden und da genetisch was verändert wird, das sind ja ganz, ganz harte Eingriffe, vor allen Dingen harte Versuche. Wer stimmt denn da überhaupt zu? Sind das Todkranke, die sagen, das ist die letzte Hoffnung?
Also zum jetzigen Zeitpunkt geht es noch gar nicht um lebende Menschen. Es geht halt um Embryonen und befruchtete Eizellen im frühen Stadium. Also im Moment geht es da noch gar nicht drum. In der Vergangenheit gab es Gentherapien, die mit anderen Verfahren gemacht wurden. Und da ist es immer auch nötig, gesunde Menschen, oder nötig in Anführungszeichen, also es gab einen bekannten Fall, wo dann tatsächlich ein gesunder Mensch halt zu Tode gekommen ist. Das hatte der ganzen Gentherapie auch einen ziemlichen Rückschlag versetzt. Also so gesehen gibt es da verschiedene Stufen, aber zum jetzigen Zeitpunkt geht es noch nicht, soweit ich das beurteilen kann, um Menschen, sondern es geht immer erstmal um Versuche in Laboren.
Aber bei Tieren geht es schon weiter, das heißt, Tiere sterben aus, aber wir erschaffen neue Tiere, zum Beispiel leuchtende Fische, die dann durch die Gegend schwimmen. Inwiefern bestehen da Gefahren für die Umwelt bzw. Chancen? Wo kritisiert ihr hier?
Na, unsere Kritik setzt dabei an, also zum jetzigen Zeitpunkt insbesondere in Europa, aber dann mit bestimmten Aspekten dann auch weltweit, das ist im Moment ist die Hauptgefahr einfach, dass diese neuen Verfahren überhaupt nicht als Gentechnik angesehen werden. Also ich hatte ja vorhin dieses Bild mit dem Brot und dem Boot gebracht und tatsächlich argumentieren viele oder einige Wissenschaftlerinnen und auch durchaus Menschen aus Verwaltung, dass praktisch diese Eingriffe so präzise sind, dass man die letztendlich gar nicht, also dass sowas auch, nein, wir sprechen tatsächlich von naturidentisch, das ist vielleicht so, also dass solche Veränderungen könnten auch in der Natur vorkommen. Und wir argumentieren halt, dass das so zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht gesagt werden kann. Also es gibt immer wieder auch Hinweise auf sogenannte Side-Effekte, also ungewollte Nebeneffekte, die praktisch mit dem Verfahren halt einhergehen, und wir plädieren deshalb ganz vehement für die Regulierung dieser neuen Verfahren als Gentechnik, was eben auch unserer Meinung nach einfach Gentechnik ist. Es gibt verschiedene Gründe, warum man das für unterscheiden kann, durchaus auch von natürlichen Mutationen, und unserer Meinung ist es absolut zwingend, dass wir eben die Regulierung unter Gentechnikrecht bekommen. Das wiederum ist jetzt eher eben nicht diese klinisch-medizinische Anwendung, sondern eher die Nutzung bei Pflanzen und Tieren. Und das würde für uns eben, also die Argumente dafür sind vor allen Dingen, dass dann auch eine umfangreiche Risikobewertung stattfindet bei jedem einzelnen Organismus, der halt irgendwie gentechnisch manipuliert wird mit den neuen Verfahren, und dann eben auch erst durch diese Risikobewertung, Sicherheitsmanagement-Fragen halt überhaupt erstmal auch ein Wissen zusammenkommt, um dann möglicherweise in 10 oder 20 Jahren sich die ganzen Sachen nochmal anzugucken. Aber wenn man jetzt gleich ohne Regulierung einsteigt, dann wird man auch nie Wissen anhäufen können.
So. Das heißt, momentan wird geforscht, aber die Forschung sieht dann so aus, dass relativ schnell eben auch in der Praxis das Ganze angewandt wird und dass man das deshalb erstmal regulieren bzw. erstmal die Folgewirkungen abchecken darf.
Auf jeden Fall. Und in Deutschland war es zum Beispiel so, dass es einen Beschluss im letzten Jahr vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit gab. Der hat halt ganz konkret einen genetisch veränderten Raps als Nicht-Gentechnik eingestuft, und der hätte im letzten Jahr im Herbst schon auf die Felder kommen können, wenn wir mit so einem Bündnis von verschiedenen Gruppen nicht geklagt hätten gegen den Bescheid. Und jetzt wirkt halt da eine aufschiebende Wirkung durch unsere Klage, und die Klage ist halt noch, die ist halt noch nicht entschieden. Parallel warten wir auf eine juristische Bewertung dieser neuen Techniken durch die Europäische Kommission. Das gilt jetzt auch wieder für Pflanzen und Tiere in Bezug auf Nahrungsmittel und Freisetzung.
Europäische Union, beziehungsweise diese Konferenz, die fand in Washington statt. Die Amerikaner sind ja ziemlich experimentierfreudig, das sage ich mal einfach so dahin. Wir haben momentan diese Diskussion zum Thema TTIP, freier Marktzugang. Wie wird das Ganze auswirken? Das heißt, hat es auch damit was zu tun, dass hier die Amerikaner nach Europa, beziehungsweise die Europäer in Amerika forschen werden, oder was?
Nee, da würde ich jetzt, also ich glaube, das hat durchaus indirekt was mit TTIP zu tun. Ich würde das jetzt nicht so festmachen an unseren nationalen Interessen oder so. Ich glaube, dass es sowohl diesseits als auch jenseits des Atlantiks da Interessen gibt, zum Beispiel Regulierung zu vermeiden, um das eben möglichst mit möglichst wenig Aufwand auf den Markt bringen zu können. Aber da sehe ich die Interessen nicht jetzt auf der einen Seite stärker ausgeprägt als auf der anderen Seite. Traditionell gibt es natürlich eine andere Regulierung in den USA, die jetzt meinetwegen diesen Forderungen nach wenig Regulierung durch diese Unterstützer der oder durch die Nutzer dieser Technologien durchaus entgegenkommt. Tatsächlich gibt es aber auch Verbände, die sich halt für eine Regulierung aussprechen in den USA. Also deshalb würde ich jetzt da nicht so stark diese Grenze aufmachen. Das ist letztendlich meines Erachtens wie in anderen Bereichen von TTIP auch. Also da gibt es eher Interessengruppen, die eben von derartigen Abkommen profitieren. Nach unserer Lesart und ein bisschen mit grob geschnitten sind das große transnationale Konzerne, die letztendlich auch oft auf beiden Seiten des Atlantiks vertreten sind und gleichzeitig sich halt auf beiden Seiten des Atlantiks eine bestimmte Regulierung zum Beispiel vom Hals halten wollen. Also insofern würde ich jetzt nicht da so eine nationale oder so eine regionale Differenz aufmachen.
Okay, das heißt, das Thema ist auf jeden Fall schwierig, deshalb habt ihr auch ein ganzes Heft diesem Thema gewidmet. Da kann man entsprechendes nachlesen. Wo kann man dieses Heft beziehen, beziehungsweise welchen genauen Titel hat dieses Heft?
Genau, also das Heft ist, also wir geben den genetischen Informationsdienst raus und das Heft heißt Vom Editieren der Gene und Genome, Hoffnungsträger Präzision. Die Februarausgabe jetzt 2016 und beziehen kann man das bei uns im Büro vom Genetischen Netzwerk. Das ist zum Beispiel die Telefonnummer in Berlin 030 685 7073 oder man schreibt zum Beispiel eine E-Mail an gen@gen-ethisches-netzwerk.de.
Das war Christoph Potthoff vom Genetischen Netzwerk. Ich danke mal für dieses Gespräch.
Okay, ich danke. Tschüss.